Landsberger Allee, Weißenseer Weg. Achtung, abzweigende Linienführung. Letzte Haltestelle auf der Stammstrecke. Alte Försterei.
Endhaltestelle, bitte aussteigen.
Nochmal einen tiefen Schluck aus der Pulle, 156, kiek an. Hallo Ralf.
Hallo Jan Grobi.
Hallo Patrick.
Hallo Jan, hallo Ralf.
Hallo Hörer.
Wir hallo sind, ihr da draußen.
Hallo Patrick.
Wir sind auf dem Montag wieder. Es ist 18 Uhr bei uns hier irgendwie.
Es ist dunkel draußen.
Ja, und wir haben ganz schön viele Punkte. 15 ganz genau.
Ja. Ein weniger als im letzten Jahr zur gleichen Situation, wie ich heute gelesen habe.
Aha. Echt? Wir hatten letztes Jahr auch 15 Punkte?
Na, hat Bunky irgendwie vorhin rausgehauen. Habe ich nur gerade gelesen, als Post rausgehauen.
Ja, ich glaube, dass das aktuell ein bisschen positiver auffällt, weil, glaube ich, noch ein paar Punkte drin sind jetzt, wenn man mit dem Blick auf den nächsten Gegner und allgemein, wenn man sieht, wie abgeschlagen 2-3 Mannschaften unten sind, wirkt das alles ein bisschen entspannter. Das Spielen stellen wir noch nicht ein.
Wir haben uns ziemlich lange nicht gesehen. Wir haben ja eine Länderspielpause gehabt und da haben wir uns nicht gehört. Inzwischen ist Olli Runert gewechselt zum BSW, heißt der noch so?
Noch heißen sie so und bitte aussprechen, es gibt nämlich noch eine andere BSW und die leiden darunter, dass man sie mit BSW immer vergleicht, nämlich die Berlin Science Week.
Okay, das wusste ich nicht. Ja, zu denen ist er nicht gewechselt.
Nee.
Okay, dann habe ich einen Post gesehen von jemandem, der hat einen Zettel fotografiert, wo drauf stand, liebe Unionerin, lieber Unioner, wir freuen uns, dass du heute mit uns im Stadion bist. Lass uns heute singen, feiern und die Mannschaft unterstützen. Uns ist aber aufgefallen, dass du das falsche Rot trägst. Deshalb hier eine kleine Hilfestellung für deine Stadionkleidung. Dann ist richtig in richtigem Rot und falsch in Weinrot.
Unrot.
Ich dachte, das Thema ist schon längst wieder durch.
Ja, ist wieder aktuell.
Nee, ja, vor 2 Wochen.
Ja, das kann sein, dass das da Thema war. Ich hatte ja nach dem Bayern-Spiel oder vor dem Bayern-Spiel Olli Runert auf dem Parkplatz getroffen, der sein Auto da nicht abstellen durfte, sondern musste sich hinchauffieren lassen und der Fahrer, die Fahrerin, das habe ich nicht gesehen, ist dann weitergefahren. Dann hat sie das ja schon vielleicht da abgezeichnet, weiß ich nicht. Oder er wollte vielleicht was trinken und wollte nicht mit Auto fahren, keine Ahnung.
Ja, aber ich glaube, der Abgang war schon langfristig festgelegt. Ja, ja.
Wollen wir als erstes über die Fanproteste reden?
Ja.
Macht Sinn.
Okay.
War ja erschreckend, die ersten 12 Minuten, was man so in den Stadien...
Nicht in allen Stadien.
Einige fassten 12 Minuten und 3 Minuten auf. Soll es ja auch gegeben haben. Aber ich fand die Berichterstattung dazu diesmal auch sehr positiv. Kennt man nicht so unbedingt immer von den Moderatoren.
Das ist nämlich sehr interessant. Also ich habe das am Freitag, habe ich schon wieder einmal vernommen von Vater und Sohn Küpper. Hansi Küpper, ja. Die da bei Sky am Mikrofon saßen und die hatten schon vor 14 Tagen mal erwähnt, dass das eine komische Sache ist. Und Hansi Küpper sagte dann, was ich nicht für möglich erhalten hätte von ihm, er hat gesagt. Und dass diese Freiheitsrechte beschnitten werden sollten, ist nicht das Problem für mich als Fußballfan, sondern als Bundesbürger.
Ja.
Und das fand ich wirklich ganz stark.
Also, dass du überrascht bist. Weil Hansi Küpper eigentlich schon immer sehr bekannt dafür war, solche Sachen auch so anzusprechen, wie er auch in dem Moment gemacht hat. Also er war schon immer der, auch so Fan-Themen allgemein sehr sachlich. Der hat nicht immer, heißt nicht, dass er alles gut heißt, aber eben, dass er eben wirklich gar kein Populismus eigentlich, zumindest ist mir keiner bekannt, so wie eben bei vielen anderen Journalisten oder Medienhäusern ist, sag ich mal. Er ist halt wirklich sehr dafür bekannt, Dinge sachlich einzuordnen und sich dann auch gerne mal auf Seiten des Fußballs in dem Moment quasi dann auch Seiten der Fans zu stellen und das halt auch so zu äußern.
Das war auch bei dem Moderator von Datsen ähnlich. der hatte, glaube ich, Nils Petersen als Parallelkommentator. Und er meinte der eine zum anderen, hörst du was? Nee. Wollen wir das so haben zukünftig? Nee, eigentlich nicht. Wir wollen, dass hier Stimmung ist. Und dann haben sie das kurz erklärt, warum, weswegen. Mhm. Und dann, es gibt eigentlich nichts gegen diese Fanproteste zu sagen, sondern wir wollen ja, dass die Stadien lebendig sind.
Ja, ich fand auch, dass das Sky und auch andere Fernsehsender oder Streamingdienste wiederholt oder in der zweiten Liga erklärt haben und vernünftig erklärt und vernünftig auf den Punkt gebracht haben und das als Populismus abgetan haben, was die Innenministerkonferenz da beschließen will oder schon beschlossen hat, weiß ich nicht.
Nee, am 3. bis 5. September, Dezember tagen die, glaube ich. Mhm. Und da sollen diese Dinge beschlossen werden. Können ja mal kurz sagen, um welche drei Dinge es hauptsächlich geht. Es geht um personalisierte Eintrittsticket. Mhm. Es geht um eine KI-Gesichtserkennung direkt schon am Einlass. Und es geht um Stadionverbote, die bereits im Verdachtsfall ausgesprochen werden dürfen.
Bundesweit
und nicht dann erst, weil es gilt ja eigentlich die Unschuldsvermutung. Ich dachte immer noch, wir leben in einem Rechtsstaat. Das sieht aber dann die Innenministerkonferenz nicht ganz so. Mhm. Die sagen, okay, Verdachtsfall reicht, bundesweiter Ausschluss aus dem Stadion.
Ja, es reicht auch, dass die KI sich mal irrt und oder das, sag mal, ganz einfach. Also das kann ja auch sein, dass irgendein Virus oder irgendein Programmierfehler dafür sorgt, dass dann Leute nicht ins Stadion kommen.
Ja.
Weißt du, weil sie einfach mal die Hälfte der Menschheit einfach ausschließt oder, sag mal, auch Rassismus ist damit Tür und Tor eröffnet, weil du musst es ja dann nicht mehr begründen.
Ja, natürlich. Und sie beziehen sich ja da auf das große Gewaltpotenzial in den Stadien, haben aber eigene Statistiken, die eigentlich das völlige Gegenteil beweisen. Und das ist das, was ja die Fans immer auf ihre, die Ultras auf ihre Banner geschrieben haben. Eure eigenen Statistiken sagen, die Stadien sind sicher. Und wenn man da mal drauf guckt, die Besucherzahlen sind gestiegen seit 22 von 22 Millionen auf 25. Mhm. Und es gab eingeleitete Verfahren aufgrund diverser Straftaten in den Stadien. 22 noch mit 5.400 und 24, 25 waren schon noch 4.700. Und darauf gab es ein paar Verletzte durch Pyrotechnik. Mhm. Aber nur mal ins Verhältnis zu setzen, wir sprechen von 22 Millionen Besuchern und 92 verletzte Personen, die aufgrund von Pyrotechnik in irgendeiner Art und Weise verletzt wurden. Und bis heute.
Und es ist noch nicht mal einer gestorben in Köln-Müngersdorf am Wochenende um 18 Uhr, keine Ahnung, 19 Uhr war es schon, wo die Frankfurter mal wieder gezeigt haben, dass sie ein bisschen härter sind als alle anderen und das auch ein bisschen meines Erachtens konterkariert haben, das Ganze.
Ausgerechnet als, die Frankfurter.
Als sie der Raketen in die Menge geschossen haben, weiß ich nicht. Wahrscheinlich ist das nicht ganz so schlimm wie die homophoben Gesänge, die sie da vorher noch abgeleistet haben, aber wie gesagt, im Allgemeinen, ich kann mich erinnern, Mainz hatte keine Proteste. Da ging es gleich zur Sache. Das war ja schon Freitagabend.
Bei Leipzig oder Hoffenheim nach 3 Minuten oder so. In Leipzig war.
Leipzig, ja. 3 Minuten, aber das war wohl die Ansage vom Capo nur und dann haben sie. Mhm. Ja, aber gut, aber das ist die sind ja auch nicht Teil der Fanszene. Das
sind ja auch keine Ultras.
Und Frankfurt muss man ja auch wissen, die UF sehen sich auch nicht als Teil der Fanszene, sondern sehen sich als.
Ja, aber wenn ich sehe, was sie da gestern wieder wie sich gestern selbst wieder dargestellt haben, und dann muss ich sagen, gerade die Frankfurter, die ja nun leider, muss man ja auch dann fairer sagen, in Europa ja des Öfteren jetzt schon Opfer von dieser Willkür waren, ja, ob das nun in Neapel wiederholt oder in Frankreich, die Freiburger, glaube ich, die waren es dann, aber die waren ja gestern. Finde ich schon überraschend, dass ausgerechnet die Frankfurter dann so eine Leck mich am Arsch-Haltung da gestern dann an den Tag gelegt haben und eben wirklich ein Bild erzeugt haben oder Bilder erzeugt haben, wo man sie eigentlich nur im Kopf fassen kann.
Ja, vor allem, sie haben ja noch ein schickes Feuerchen hinterher
gemacht. Ja, das meine ich ja damit. Also vor allem das mit dem Feuer, ne?
Und ja, also das ist so, ja,
das. Aber das bleibt halt auch hängen. Ne? Und die Frage, was bleibt am Ende mehr hängen?
Na, wenn du sozusagen Diskussionspunkte haben willst, dann hast du die damit genau für die Gegenseite geschaffen, weil die sagen, na guck dir schon an. Ja, die machen da ditte.
Genau.
Ja. Und Böller runterfallen lassen vor den Mundloch, damit ordentlich scheppert. Ja, wie gesagt, das fand ich ein bisschen daneben. Dann lieber ja kein Protest als so ihn. Aber gut.
Aber zumindest mit ihren Aussagen auf den Bannern bezogen sie sich auch auf die Protestaktion. Also zumindest haben sie sich da inhaltlich, glaube ich, dem ganzen Protesttag zwar angeschlossen, waren ja damit, ich glaube ich, auch nicht auf der Demo. Da waren sie, glaube ich, auch nicht.
Nee, da waren sie nicht. Da war interessant, dass das Erfurt und Jena, das, ich nenne sie jetzt einfach mal, das Union, der VfB Leipzig, dahinter Hertha und dann eine ganze Weile nichts und dann der BFC da gelaufen sind mit großen Bannern. Ich meine, das zeigt ja, dass Fußballfans eigentlich, wie sie eigentlich ticken. Also die weltweite Annahme, dass sie sich nur kampeln und nur streiten und nur hauen, ist er dem nicht.
Ja, weil ganz extrem, ja, dass sich die Dresdner und die Rostocker praktisch auf der Gegenseite begegnet sind. Und die waren in der Masse vertreten. Das hätte praktisch, wenn das, naja, wir wollen es nicht beschreien, aber sie haben sich alle benommen. Wer das zugelassen hat, habe ich irgendwo lesen sollen, Friedensnobelpreis bekommen. Stimmt. Wer das genehmigt hat, aber es hat funktioniert und es zeigt ja auch, dass wir Fans, und ich beziehe uns mal alle damit ein, waren ja nicht nur Ultras da, dass wir durchaus wissen, worum es geht. Und
ja, ne, ich möchte mein Stadionerlebnis weiterhin haben. Ja, ich möchte, ich weiß ja nicht immer, warum das die Ultras sind. Ich fordere das genauso. Ich weiß auch nicht, was eigentlich organisierte Fanszene und Ultra für Begriffe sind, sag mal, wir, die fast jedes Spiel besuchen, sind ja auch irgendwo nicht nur einfache Fanatics, wie man als Fan sozusagen abgekürzt wird, sondern sind ja auch Ultra-Bekloppte, die Union im Prinzip oder die dem Verein das Leben unterordnen und alle dafür tun. Und sag mal, die meisten von uns haben auch mindestens ein Kleidungsstück, was sie im Zeughaus gekauft haben oder weiß ich, wie die Shops anderer Vereine heißen. Also insofern.
Und organisiert sie mir auch.
Na, du zumindestens. Ich bin ja eher unorganisiert. Nur hier ein bisschen.
Ja, ich glaube, so. Man darf da jetzt aber auch nicht die Begrifflichkeiten durcheinander. Also,
ja.
Hat ja einfach nur genaue Bezeichnung und organisierte Fanszene hat ja dann in dem Moment ein bisschen was. Offizielle, glaube ich, heißt es ja auch, glaube ich. Die sind ja untereinander auch organisiert und auch mit. Ja, weiß nicht, wie es sagen soll. Also, da heißt ja nicht, dass. Dann landet man nämlich ganz schnell wieder guter Fan, besserer Fan.
Nee, so meinte ich
ja, aber nicht. Da landet man relativ schnell wieder.
Das war überhaupt nicht meine Absicht. Ich wollte nur sagen, dass Fußballfans genau nicht getrennt werden sollten, sondern dass wir alle irgendwo, die einen mehr, die anderen weniger, die machen eben, sag ich mal, auch noch irgendwelche Banner und irgendwelche großen Fahnen und keine Ahnung, die dann oder Choreos, die dann toll aussehen, das mache ich eher nicht. Aber unterstützen tue ich dir genauso. Also insofern sind wir Fußballfans nicht zu trennen, das wollte ich eigentlich damit mehr ausdrücken.
Ja. Und worum es da geht, geht ja alle an. Das hat ja jetzt nichts damit zu tun, ob man jetzt organisiert ist oder
genau,
nicht.
Genau, das ist ja nur der Anfang. Der Ausprobieren bei Fußballfans, das kann ja dann passieren, auch bei der Oper, dass du nicht mehr in die Oper kommst, weil du, keine Ahnung, beim letzten Mal ein Kaugummi unter den Sitz geklebt hast.
Ja, meint ihr, ob angenommen, die beschließen da irgendwas in diese Richtung, ob dann die nächste Eskalationsstufe wieder gezündet wird?
Na, der Fußball würde sich dann auflösen. Also das hat man ja nun gesehen. Wir haben ja jetzt schon mehr als 12 Minuten darüber gesprochen. Wie 12 Minuten sind, haben wir ja gestern spätestens gesehen, wo die erste Minute, und jetzt würde ich mal langsam zum Spiel kommen, scheiß IMK gerufen wurde.
Ich habe es nicht verstanden am Anfang und habe immer gefragt, was rufen die denn da eigentlich, weil scheiß DFB klang anders.
Ja.
Ja, aber IMK war es.
Und das Schöne ist auch, dass in den ersten 12 Minuten im Prinzip nicht viel passierte.
Man hörte, wie zu Corona-Zeiten, was auf dem Feld passiert ist. Man hörte die Rufe. Das hast du natürlich auch selten.
Also ich habe die erste Aufzeichnung, die ich mir gemacht habe, ist in der 17. Ich fand viel interessanter, dass die Werbung bei St. Pauli auf den Werbebanden, da stand eh mal drin, große Freiheit für alle. Das fand ich ganz lustig. Und dann stand da noch, irgendwie macht es wie die U3, nächster Halt, Berliner Tor. Und irgendeiner von den Werbepartnern, der Werkzeug herstellt, hat dann noch geschrieben, Eisern können wir auch.
Zumindest
kreativ.
Kreativ. Ja. Und meine, die haben ihre Stadionuhr ja auch mittlerweile auf der Display-Anzeige gegenüber. Fand ich gar nicht mal so schlecht.
Haben jetzt aber einige, wa? Habe ich woanders auch schon
gesehen. Auf dem Werbebanner gegenüber den Fernsehkameras, wo sonst immer steht hier Gelsenkirchen oder was auch immer, da stand, war jetzt die Stadionuhr als Digitalanzeige.
Also die Spieluhr meinst du, die Spielzeit, ja, die Spieluhr. Okay. Muss ich mal darauf achten nächste Woche.
Da spielen die in Bayern.
Ja, die, wir wollten ja zum Spiel. Ja. Du hast ja recht, in den ersten Minuten ist so gut wie gar nichts passiert. Das war wirklich ein Grottenkick am Anfang, fand ich zumindest. Aber so nach und nach, also ich habe mir meine erste Notiz, ja stimmt, 17.
Ja.
Der Einwurf.
Genau, ein langer Einwurf und Vasili heißt der, glaube ich, rettet da knapp vor Illich.
Also das letzte I kannst du wieder streichen.
Okay, streichen.
Warte. Wobei der Kopfball vom eigenen Mann kam. Da wurde nochmal verlängert, der Einwurf und der eigene verlängert den mit dem Kopf und da wird es gefährlich in dem Augenblick.
Ich muss mal ganz kurz helfen. So.
Ja, okay.
Ich mache dich ein bisschen lauter, aber ich glaube, das ist immer so ein dumpfes Einatmen in dem Mikrofon. Ja, dann haben wir eine kurze Zitterminute gehabt, wo der liebe Tobias Stieler einen Ellenbogencheck gegen Smith von Illich sozusagen besprochen hat mit dem Video Assistance Referee.
Echt, ja?
Ja.
Hat
ja.
Ich nicht mitgekriegt.
Die haben überprüft, ob rot. Hat aber ja kein Gelb gegeben, also hat wahrscheinlich Stieler nicht gesehen. Und wird dann sozusagen einfach nur, wir müssen mal checken, ob das mehr war als nichts.
Okay, siehst du, hatte ich gerne mitgekriegt. Hm.
Da war aber auch wieder unterschiedliche Ansicht. Bei der ARD hieß es mindestens eine gelbe und beim ZDF im Sportstudio hieß es zu Recht nichts. Also er hat es nicht gesehen. Er springt da im Rücken.
Ich habe die Szene jetzt gerade gar nicht mehr so vor Augen.
Naja, Illich springt im Prinzip im Hochspringen und trifft aber wirklich genau, sag mal, den
okay, dann gab es auch schon öfter mal gelb. Jetzt ohne die Szene gesehen, aber grundsätzlich, wenn so wie du es gezeigt hast, aber es ist ja auch immer so schmaler Grad, weil es natürlich eine völlig normale Bewegung ist, aber wenn dann der Spieler da ist, dann
überhaupt sind wir richtig gut ins Spiel gekommen, finde ich. Also wir hatten viel Ballbesitz, was hat ja auch, wurde ja auch immer wieder von Nils Petersen, dem Experten bei dem Streamingdienst, erzählt, dass Union das überhaupt ja nicht kann und man hat ja gemerkt, dass er uns nicht leiden kann, finde ich.
Ich finde, so recht hat er. Ich finde, das teile ich jetzt überhaupt gar nicht. Also ich fand doch überhaupt nicht, dass wir gut im Spiel waren, muss ich ganz ehrlich zugeben. Also
nicht. Das kam nachher.
Wir hatten Glück, dass dann Pauli einfach überhaupt kein Selbstvertrauen hat. Ja. Und die haben den Ball eigentlich eher besser schon fast ansatzweise noch laufen lassen bis zum Strafraum, haben dann aber in Gott sei Dank selten bis gar nicht irgendeine gute Entscheidung getroffen, sodass eben wir Gott sei Dank hinten das gut klären konnten. Also ich fand uns weder gut im Spiel, noch hatten wir, aber das ist jetzt auch kein neues Problem, überhaupt keine Idee mit dem Ball. Der wurde halt entweder gab es Fehlpässe oder der Ball ging bis kurz in die Hälfte von St. Pauli, aber dann eben überhaupt keine Idee und dann war er weg.
Okay, aber ich fand schon, dass wir versucht haben, zu dominieren, das Spiel.
Ist uns dann meiner Meinung nach nur überhaupt nicht gelungen. Okay. Nein, also ich fand die erste Halbzeit wirklich überhaupt nicht gut. Und eigentlich konnte man, ist, wie gesagt, auch meine Meinung nur Glück sagen, dass St. Pauli halt überhaupt kein Selbstvertrauen mehr hat und eben auch mit dem Ball überhaupt nichts, keine gute Idee hatte da vorne, als sie dann in der Nähe des 16ers waren.
Ich fand, ich sehe genauso, dass wir überhaupt nicht gut im Spiel waren, aber man hat trotzdem irgendwie gemerkt, dass das Bayern-Spiel doch was gebracht hat, weil man hat versucht, Spielstaffetten aufzuziehen, die natürlich nicht immer gelungen sind, Man hat auch sehr häufig einen Ball verloren, das war ja im Mittelfeld. Aber zumindest hatte ich das Gefühl, dass sie probiert haben, diese Sicherheit, die sie sich im Bayern-Spiel geholt haben, oder dieses Selbstvertrauen, versucht haben, das dort umzusetzen. Nun ist es natürlich teilweise kläglich gescheitert. Denke ich.
Alles gut.
Sah zumindest danach aus.
Ich habe dann als nächstes mir aufgeschrieben, den Kopfball von Querfeld nach Ecke, wo er sehr zentral auf Vasil.
Wie Persil, nur mit V oder W vorne. Okay. Also mit V geschrieben, aber W gesprochen.
Es gibt aber auch Spee und.
Ja, aber der steht nicht im Tor. Denn in der 30. die erste eine große Chance für St. Pauli, wo Pereira Larsch.
Okay, ja, kann sein.
Per Kopf auf die kurze Ecke, wo Freddy schon in der langen war und Leo nicht aufgefällt hat, war so ein bisschen
Konter. Oder abgefälscht war, ja, das wäre so das. Gott sei Dank, aber neben den Pfosten, ja.
Wobei ich vorher noch ansetzen würde, in der 23. hier, der besagte Diego, wie heißt er? Nicht Diego, Matthias Pereira Large. Unser Diego verliert im Aufbauspiel den Ball und der Matthias holt ihn sich. Und schaufelt den in den Strafraum rein und dort nur, ja, trifft er zwar auf seinen eigenen, aber wir können es klären und es gibt Eckball. Also das war schon eine gute Hereingabe, die hätte auch, wenn sie gut platziert gewesen wäre, durchaus noch spannend hätte werden können.
Ich habe nur in der 34. Danilo Ducki Rückpass, der verunglückt war, wo dann
Hontondi oder so.
Ja, genau. Hontondi, genau. Versucht den Ball zu erlaufen, aber Freddy aufgepasst hat, der wollte zu Null spielen, hat man gemerkt. Dann gab es Gelb für den Stempel von Ansa. Und dann gab es eine sehr kuriose Szene in der 39. wo Rani den Ball kontrolliert hat an der Strafraumgrenze. War ein toller Trick, den habe ich so noch nie gesehen. Einfach den Fuß so über den Ball streicheln lassen und dann blieb er am Fuß liegen. Ich glaube, er wollte was anderes machen, aber es war dadurch, damit hat St. Pauli nicht gerechnet. Irgendwie, und dann konnte er den Ball so durchstecken.
Im Fallen
auf Illich. Und der hat richtig ordentlich geschossen.
Aber in der Mitte. Oder sehr auf den Torwart. Schade, war wirklich tatsächlich eine gute Schussposition. Aber da hätte er sich endlich mal der Knoten platzen können für ihn, aber hat nicht sein sollen.
Und nur 2 Minuten später flankt Berg schön auf Rote, aber der trifft den Ball nicht mit dem Kopf, sondern mit der Schulter. Der geht dann auch daneben.
Deutlich am linken Pfosten vorbei.
Genau. Und dann gab es noch in der 44. Einwurf und ja.
Ist das dann ein Flankenassist von Khedira? Von Trimmel?
Hat nicht Rani selber einen Assist gemacht?
Ja, also der hat ja schon einmal geschossen, der kam ja dann wieder zurück. Und dann hat er nochmal geschossen. Also, ich glaube auch anders hätte an diesem Tag gar kein Tor fallen können. Also später im Spiel habe ich nur gesagt, entweder schießen wir uns hier gleich noch einen selber rein oder es gibt noch einen Elfmeter für St. Pauli.
Die haben dann nochmal überprüft, ne? Also es war 1-0. Für uns, die haben nur überprüft, ob André Illich den Ball mit der Hand gespielt hatte. Wobei, ich glaube, das hat ihm ganz schön wehgetan, wo der Ball hingekommen ist. Da war keine Hand.
Wobei, die Hand war schon da, aber so schnell konnte man ja nicht gucken. Also getroffen wurde er woanders.
Also genau. Wahrscheinlich haben sie sich Mühe gegeben, haben aber nichts gefunden.
Hallo Steffen. Ja, jedenfalls stand es dann 1-0 und so sind wir auch in die Halbzeit gegangen und dann gab es für mich, sag mal, was ich schon lange bei Rani auch kritisiere, im Mittelfeld hält er in der 46. einfach zu lange Fujita fest und wartet im Prinzip darauf, dass der Schiedsrichter das auch ahnen muss und der zeigt natürlich Gelb für Festhalten. Immer kurz gezogen reicht auch, dann hätt's wahrscheinlich nicht mal gegeben, oder? Aber wie gesagt, und im Mittelfeld sich dann Gelbe zu holen, war, glaube ich, seine 4. oder seine 8., weiß ich jetzt nicht genau. Irgendwie jedenfalls war schon mal
gespielt. Er ist ja schon immer sehr fleißig, Ben.
Ja. Ja gut, aber selbst ein kurzes Ziehen, wenn du den Gegenspieler damit außer aus dem Gleichgewicht bringst, ist es trotzdem gelb, auch wenn du nur kurz
ziehst. Nee, wird meistens nicht mehr erahndet. Also das Problem ist, du musst deutlich ziehen. Also die meisten Schiedsrichter lassen es inzwischen laufen.
Ja, dann war es aber halt okay, ein taktisches Foul. Weil da ist ja kein Nachteil entstanden.
Genau, ja, vielleicht ist es auch so. So, und dann 61. Fujita aus 25 Metern direkt auf Renault.
Dieser Fujita, der war gut. Der hat mir echt gut gefallen. Da war nicht viel Positives im Spiel von St. Pauli, aber der war schon sehr nervig. Ja, kann man jetzt als Positives nervig.
In der 69. war auch irgendeine Flanke auf Sinani. Und er hat auch Renault zur Ecke gelenkt und da war der erste Versuch dieser direkten Ecke, die St. Pauli unbedingt machen wollte.
Das sieht man wieder öfter zur Zeit.
Das habe ich mir aufgeschrieben, weil da hat Freddy noch ganz locker den Ball dann gefangen.
War er da nicht drunter durchgetaucht und haben?
Nee, das war der nächste.
Das war die nächste,
genau.
Ja.
In der 71. ist dann Burke im Abseits und legt sich den Ball zu weit vor, wo er den Ball relativ deutlich hat. Also sie haben Abseits ja nicht erst überprüft, weil es sowieso nicht gewesen ist, aber es könnte sein, dass es Abseits gewesen ist.
War schon sehr deutlich. Also das darf man als Linienrichter auch so sehen. Also da muss man nicht noch weiterlaufen lassen.
Meinst du, das war deutlich?
Ja.
Die 1,5 Meter. Ja, ist ja fast gleiche Höhe. Und dann haben wir so eine Szene in der 71, nee, in der 74.
Nein, in der 73. kommt erstmal Haberer rein. Der kam für Kemlein. Da wurde Kemlein rausgenommen.
Okay, eine Auswechslung habe ich mir nicht aufgeschrieben.
Kam Haberer, weil er hat ja nachher noch eine entscheidende Rolle.
Ja, aber erstmal nimmt Trimi dem Freddy den Ball aus der Hand, indem er mit seinem Fuß ihn wegschlägt.
Ja, weil Gott sei Dank.
Eigentlich wäre der nämlich ein Rückpass gewesen.
Ja.
Aber ein kontrollierter?
Das wäre dann die Diskussion gewesen, aber es sah eher
nach einem kontrollierter aus. Ich habe nicht mal ein Rückpass war, aber gut.
Aber wir kriegen den Ball irgendwie nicht raus. Der landet überall mal. Und dann ein Steckpass zu Pereira Large. Und der knallt ihn an den Pfosten. Das war, glaube ich, die allergrößte Chance für St. Pauli überhaupt. Und da habe ich aufgeschrieben, puh, Glück gehabt.
Da war der Fußballgott mal wieder ein Rot-Weißer, weil wenn du einen Innenpfosten triffst, ist der normalerweise drin. In dem Fall. Und dann auch noch der Nachschuss, dass der Hamburger da wegrutscht.
Ach so, ja.
Und nicht mehr rankommt. Also der hätte freie Fahrt gehabt.
Und dann 85. ist das mit von Sinani, die direkte Ecke, die Haberer dann wegköpft, weil Freddy da nicht mehr rangekommen wäre.
Ja.
Also damit wollten
war sie schon, uns. Also beides war stark. Also erstmal die, dass er sich da dann intuitiv hingestellt hat. Mhm. Aber auch die Ecke war schon wahnsinnig gut geschlagen. Also diese Schärfe und dann wirklich so gut temperiert, dass sie wirklich über den Torwart quasi hinweg sich da in diese Ecke senken würde oder hat sie ja quasi, war schon echt stark geschlagen, die Ecke.
Und ich hätte für Ansa schon lange oder für Burke schon lange Skarke gebracht. Der hat nochmal so weit Unkontrolliertes gehabt. Der hat dann in der 91. nochmal aus 25 Meter direkt aufs Tor geschossen. Also direkt aufs Tor, er hat deutlich daneben geschossen, aber der hat so.
Nein, der war nur gehalten, oder?
Nee, der ging daneben.
Dachte, da gab es eine Ecke.
Aber da hätte ich mir gewünscht, warum erstens läuft er nicht weiter aufs Tor zu.
Oder, zu meinem Vater gesagt.
Oder halt, hält nicht den Ball. Meine, die Nachspielzeit war 5 Minuten. Jede Sekunde zählt, den Ball in eigen reinzuhalten.
Das war doch dann später noch, wo Rani nochmal erklärt hat, wie wir jetzt den Ball halten an der Ecke waren.
Ja, aber das mit Starke, ja, ich habe auch zu meinem Papa gesagt, wir haben ja gestern bei meinen Eltern geguckt, anstatt da läuft.
Ja,
der Schuss war jetzt nicht schlecht oder so, aber dann lauft er noch lieber 1-2 Meter oder versucht zur Eckfahne zu laufen oder ähnliches. Oder er hatte ja noch Platz. Also es war ein bisschen, ja.
Und durch seine Schnelligkeit wäre er sowieso dem nächstgelegenen Verteidiger noch weggelaufen. Er
wahrscheinlich, war ja frisch drin. Ja. Also. So war der Ball direkt wieder bei St. Pauli, konnte mit Abschlag.
Ja.
Man lässt sich jetzt im Nachhinein irgendwo sagen, weil ist ja vorbei. Aber in dem Moment dachte ich mir so, oh.
Und hattet ihr den Fernseher dann noch länger an oder habt ihr gleich nach dem Spiel ausgemacht?
Ich habe gleich ausgemacht.
Wir haben dann relativ schnell ausgemacht. Also was heißt ausgemacht? Wir haben uns dann wieder unterhalten. Also ich weniger mitgekriegt.
Haben Sie Herrn Stieler nochmal interviewt, warum er jetzt wieder Hamburg pfeifen darf?
Also Oke Göttlich und so waren schon da. Das habe ich alles mitgekriegt, aber ich habe nicht alles im Detail
mitgehört. Ich habe noch gewartet, bis die Trainer da waren. Und beim Streamingdienst, wurde dann Baume gefragt, ob er denn zufrieden ist oder ob noch mehr erreichen will. Oder das ist ja jetzt eine tolle Ausbeute mit 15 Punkten, Platz 8. Und da war Baume dann etwas, war nicht amüsiert, sagen wir mal so. Also er hat dann irgendwie gesagt, ja, hier, was ihr Experten habt uns als ersten Absteiger gesehen und wisst ihr was? Und dann hat Nils Petersen irgendwie so gesagt, na, ich nicht. Und du, na, dann Baume ihn angeguckt, du bist ja auch kein Experte. Und dann hat er aber zum Streaming-Dienst der Menschen gesagt, ihr seid die immer alle klein macht, wir wollen uns immer weiterentwickeln, hat er dann eben erklärt. Und natürlich sind wir nie zufrieden. Und deswegen ist das, ist Platz 8 schön, aber dafür kann man sich noch nicht kaufen.
Nee, zumal es ja nach unten nur 8 Punkte sind, das ist ja...
Naja, nur ist gut.
Na gut, es sind 2 verlorene Spiele. Also, und dann bist du schon wieder weit unten drin. Aber Trimmel wurde in der Mixzone gefragt, ob jetzt Union neue Ziele ausgibt, und zwar Europapokal. Nee,
das ist natürlich
so ein Schwachsinn.
Da merkst du, dass die alle einfach überhaupt keine Ideen mehr haben, was zu fragen.
Wenn du mal siehst, der Abstand zu Platz 7.
Ja.
Also da können wir 2 Spiele hintereinander gewinnen und Hoffenheim Bede verlieren und wir sind immer noch nicht vorbei.
Nee.
Ja, also insofern.
5 Punkte haben die mehr, ne?
Aber ganz schnell sind wir 3 Plätze weiter unten, weil Bremen.
Na, wenn, dann funktioniert das auch in beide Richtungen. Also, wenn du kannst jetzt sagen, nach unten, das sind nur 2 Spiele und dann. Na,
nach unten geht schnell,
8 weil das Punkte, nach oben
also,
sind 5.
Also, ist ein richtiger Abstand. Also, von Platz 1 will ich gar nicht reden.
Nee, aber dann 2 Platz 7 sind 5 Punkte.
Ja, aber 2 plus 7 ist Platz 2 bis 7 ist ein richtiger Block. Ja, wo alles möglich ist, wo die sich hin und her schieben. Und ich glaube, in die Verlangs werden wir einfach ja nicht reinkommen. Nee. Weil da wird keiner so sehr schwächeln, als dass sie uns noch die Tür aufmachen.
Nee, aber ich glaube, mit 9 und 10 sind wir punktgleich. Also
das, ja.
Also, das kann schneller nach unten gehen als nach oben.
Da bin ich ganz bei dir. Aber die Frage danach, ob wir Europapokal als Ziel ausgeben, ist völlig müßig. Also, ja,
also was hat eine mir, Frechheit, das Spiel. Ja. Da fühle ich mich ja, wie wenn ich am Wochenende auf der Konsole FIFA spiele, weil da kriege ich nach jedem Spiel auch dieselben 3 Fragen gestellt. Also das.
Ja, wer auch immer dieselben Fragen stellt, ist AFTV. Ich muss mal sagen, sollten doch lieber Journalisten machen. Weil die halt immer gefragt, Unvernehmer mit. Und weiß ich nicht. Wie fühlst du dich? Oder was nimmst du mit und wie fühlt sich das an? Weiß ich nicht. Ist keine Frage nach dem Spiel, weil was soll ein Spieler darauf antworten?
Er könnte sagen, ich bin kaputt, ich will in die Eistonne und lasst mich in Ruhe.
Ja, oder man könnte sagen, wie hast du das Spiel gesehen, wie fandst du die Szene, also irgendeine Szene ansprechen oder weiß ich was, also gib dem Spieler auch eine Möglichkeit, auf was zu antworten und dann sein Statement abzugeben, aber dass der dann noch nach den 90 Minuten nochmal darüber nachdenken muss, was werde ich denn jetzt sagen, was ist denn jetzt Intelligenteste für die Kamera, weiß ich nicht.
Es war mal ein bisschen aufregender bei FTV, das muss man fairerweise sagen, ich habe es auch schon eine Weile nicht mehr geguckt. Also Interviews zumindest mache ich meistens, gucke ich nur die Highlights.
Ja,
Schiedsrichter, würde ich noch sagen, hat ja ein komisches Trikot an mit WE 29 drauf. Das hatten die Schiedsrichter alle an diesem Wochenende, auch die bei den Frauen. Mhm. Und das heißt wohl Women's Europe 29. Ist die schon in Deutschland fest?
Nee, aber man will sie haben für 29.
Okay.
Soweit ich weiß. Also ich glaube, man will sich dafür bewerben, obwohl das ja eigentlich schon bald ist. Müssen wir Stadien bauen, wir müssen Zugverbindungen nach Köpenick bauen, wir müssen Straßenbahnen, Strom anlegen. Das geht alles bis 2029 gar nicht so schnell.
Doch, das geht.
Weil wir sind ja dein Austragungsort.
Wir?
Ja, weiß nicht. Das neue Stadion ist ja dann fertig. Ist ja dann prädestiniert für ein WM-Spiel.
Women's Euro?
Oh, nee, Entschuldigung, Europa.
Okay.
Nee,
Ja, okay. Patrick, du hast gesagt, du möchtest nicht mehr weiter mit. Nee, du möchtest über die Frauen nicht unbedingt reden, weil du dich da nicht so engagiert hast und du hast auch was zu tun auch.
Ja.
Dann würden wir dich jetzt verabschieden, dann kommen wir zu unseren Frauen, wo wir schon mal bei den Schiedsrichterkleidung
waren. Aber eine Anmerkung
noch. Aber 1-1 haben sie gespielt diesmal, ne?
Ja. Richtig, 1-1, ja, vergebene 2-Punkte-Leiter. Was sagt ihr denn zu Stieler? Ist das okay, dass der als Hamburger, er wohnt ja nicht mehr in Hamburg.
Achso, du hast ja die Frage schon gestellt, ja.
Meine, er hat sich, ich muss sagen, sein Stil hat mir gefallen. Er hat sehr viel laufen lassen, für beide Seiten. Aber er ist ein Hamburger, eigentlich.
Also für mich provoziert Stieler schon alleine, wenn ich ihn sehe. Also das ist so
der hat so eine Arroganz begründet.
Er hat eine Arroganz, eine von Hause aus eine arrogante Art, die auf dem Platz liegt. Er war diesmal unauffällig, ja, muss ich sagen. Also hat gut gepfiffen, mir ist nicht aufgefallen, wo was strittig war, sondern er hat eine Linie gehabt, die hat er auch besser durchgezogen als die meisten Schiedsrichter. Mhm. Der wohnt jetzt in Freiburg, deswegen darf er wohl in Hamburg pfeifen. Ja, was ist unparteiischer? Also, weiß ich nicht. Also, von mir aus könnte auch ein direkter Hamburger pfeifen. Früher haben die Gästetrainer gepfiffen bei uns Jugendlichen. Also, warum, da das ja sowieso alle kontrolliert wird, kannst du da auch ja nicht mehr so sehr eingreifen, indem du parteiisch bist. Und wenn, dann kannst du trotzdem machen. Also, nee, stört mich nicht. Ich glaube,
da müsstest du auch bei allen Schiedsrichtern immer gucken, ob der mal da gewohnt hat oder so.
Also wahrscheinlich, wenn er Vereinsmitglied von St. Pauli wäre und sein Sohn, sag mal, mit auf dem Platz gestanden hätte, hätte es mich wahrscheinlich eher gestört, aber auch dann nicht eigentlich nicht.
Ich glaube, bei so erfahrenen Schiedsrichtern, ob man sie jetzt mag oder nicht, er ist ja nun schon einige Jahre dabei, da weiß man, glaube ich, schon eher, ob das eventuell zu Diskussionen führt oder nicht. Mhm. Wäre es vielleicht jetzt ein Jungscher Schiri gewesen, hätte man diesen, glaube ich, auch ja nicht in so eine Situation gebracht.
Also ich habe schon gedacht, dass es ein Problem geben könnte, weil ich dachte, ein gebürtiger Hamburger, der auch jahrelang da gelebt hat oder erst vor, ich glaube, 6 Jahren weggezogen ist oder zu lange war, glaube ich, gesperrt für solche Spiele. Ich habe schon gedacht, dass da ein gewisser, gut, das wird natürlich keiner zugeben, aber eine gewisse Parteilichkeit vorliegen könnte, ja. War dann aber über die Linie wirklich überrascht, dass er wirklich vieles hat laufen lassen. Vieles, muss ich sagen, auch objektiv sehr gut bewertet hat. Und meistens ist er dann auffällig, wenn er nicht auffällt. Und er ist ja kaum aufgefallen.
Es sind nicht.
Ich finde, man muss aufpassen, dass man nicht einfach irgendwas herbeiredet, ja. Weil es ist ja jetzt nichts gewesen. Und von daher bringt ja nichts, wenn wir einfach in der Theorie oder in dem Fall oder irgendwas herbei fantasiert, sage ich jetzt mal, fällt gerade kein anderes Wort ein, aber man kann sich immer irgendwie was zusammen vorstellen, was schief laufen kann, aber dann hat man quasi immer ein Problem.
Wahrscheinlich ist es eher so ein Nachteil, dass, weil du ja perspektivisch, wenn du aus der Stadt kommst, eher im Hintergrund weißt, du darfst jetzt auf keinen Fall die Stadt bevorteilen und würdest dann wahrscheinlich eher die Stadt benachteiligen. Aus der Fall. Also ich warte immer darauf, dass Lasse Koslowski mal bei uns pfeift. Der auch aus Berlin kommt, aber er ist bestimmt auch kein Union-Fan. Also deswegen ist das auch immer schwierig. Was ist denn, wenn der zum Beispiel Tobias Stieler kompletter HSV-Fan ist und St. Pauli so gar nicht leiden kann? Was ist denn dann? Also nee, ich finde Tatsache, dass diese Regelung auf den Prüfstand gehört, ob jemand aus dem Bundesland dann nicht auch in so ein Spiel pfeifen soll. Ich finde
die so wie es ist, ist ja gut. Also ich finde, das Thema aufzumachen, hätte ich jetzt.
Ich finde, dass die Professionalisierung der Schiedsrichter daran nicht scheitern sollte. Also mir ist lieber.
Ich würde da eher einen ganz anderen Themen ansetzen, als zu prüfen, wer wann wo mal gelebt hat.
Das meine ich ja.
Vor vielen Jahren, deswegen.
Zumal das Spiel ja auch nicht wirklich viel hergegeben hat für strittige
Entscheidungen. Ja, aber es hätte natürlich ganz anders sein können, weil jetzt beide Mannschaften dafür da bekannt sind, sag ich mal, auch ein bisschen härter oder körperbetonter zu spielen. Also es gab jetzt 2-3 Szenen, einmal glaube ich auch an der Außenlinie, immer mit einem Sampoyaner, da wo ich erst dachte, der ist da auf den Beton ausgerutscht, aber nee, der war auch von uns, sag mal, hätten wir auch gelb gehen können. Ja, also deswegen, das Spiel hätte ja auch ganz anders laufen können, ist es nicht. Und von daher weiß ich nicht, ob man das Thema dann eigentlich aufmachen sollte.
Genau.
Vor allem, weil es eben so gelaufen ist und er wirklich gut gepfiffen hat.
Aber das mit dem Beton ist mir auch aufgefallen, wo ich dachte, wieso haben
gibt's
die so
bei uns auch, an den Trainerbänken.
Ja, aber nur an den Trainerbänken.
Ja, aber es trotzdem, also sollte man nicht haben.
Nee, sollte, das ist kreuzgefährlich. Und die Schiedsrichter stehen da mit ihren Stollenschuhen drauf auf den. Das ist doch gefährlich ohne Ende.
Na, die Linienrichter stehen ja auf dem Stück Wiese noch. Na,
als ich immer mal geguckt habe, stand der mit seinen, ich weiß nicht, ob das
ja, jetzt aber dann die rennen da nicht lang, also wie die Spieler, sag mal so. Wenn, dann stand der, aber die Spieler, die sind ja da, sag mal, teilweise im Vollspeed dann oder beim Abbremsen noch und dann rutschen die da öfter mal weg, das hast du öfter.
Was mich am meisten gestört hat eigentlich gestern, war, dass man gesehen hat, dass es kalt ist. Mhm. Richtig? Und das ganze Konfetti da.
Ja, der Rasen war auch allgemein nicht gut. Der war schön stumpf, war schön auf St. Pauli gut gemacht.
Ja, und dann ist ja auch der Ball uns ausgegangen, weil er auf so eine Papierkugel da getroffen ist. Von Leo, glaube ich, gespielt. Ja,
dann haben wir gleich ein Déjà-vu.
Ja.
Nur der andere Verein.
Ja.
Aber wie gesagt, und dann hast du ja auch gesehen, wenn sie auch so total, na, jetzt flog ja immer noch mehr Konfetti hoch. Ja. Also die haben ja da einen Heidenspaß dran, in Hamburg die Umwelt zu zerstören.
Ja gut, uns war ja in unserem Fanblock war ja auch etwas kühler. Sie haben ja auch ein bisschen eingeheizt.
Mhm.
Haben sich ein bisschen warm gemacht am Feuer.
Sah gut aus.
Ja, so sah schön aus, ja.
Also insofern war ein guter Auftritt, 3 Punkte mitgenommen. Man muss das Spiel nicht höher bewerten, als es war.
Auf Platz. Es wäre auch in der Höhe verdient gewesen, wenn es ein 0-0 gewesen wäre.
Ja, also ich sag mal, man könnte, wenn man das jetzt positiven abzuschließen, früher hätten wir uns, wie gesagt, noch einen Elfmeter, ein abgefälschtes Tor oder irgendwas anderes noch gefangen. Mhm. Oder solche Spiele hätten wir sonst vorletztes Jahr, ob es 0-3 in Bochum war, ob es 0-3 auf St. Pauli war, wo wir überhaupt nicht gut im Spiel waren eigentlich, und dann haben wir solche Spiele dann einfach sang- und klanglos verloren.
Ja,
aber diesmal haben wir 1-0 gewonnen. Jetzt haben wir den Punkt gegen die Bayern.
Da wurde ja auf der vergeudet. Sehr kurzen Pressekonferenz auch Baume nachgefragt, ne?
Was?
Na, ob er zufrieden ist, dass nach dem 0-3 von vorher Saison, dass jetzt wieder wettgemacht wurde, und dann hat er auch gesagt, wettgemacht. Das war letzte Saison gewesen. Ja,
gelebte Zeit.
Genau.
Ja, also jetzt kommt er dann vielleicht noch zum Ende. Jetzt geht's gegen Heidenheim und dann können wir richtig nochmal Big Points machen.
Aber Heidenheim haben im letzten Jahr beide Spiele verloren.
Wir haben noch nie gegen Heidenheim in der Bundesliga
gewonnen. Heidenheim war immer hinter uns, in der Regel.
Ja.
Naja.
Ja, am Ende ist es ein Punktspiel, was bei Null beginnt und nicht, wo Heidenheim nicht schon was mitnimmt, weil sie bis jetzt immer Punkte geholt haben gegen uns.
Ja.
Sondern wir müssen so beherzt auftreten, also man muss 100% geben, und dann wird es auch möglich sein, Heidenheim in dieser Saison zu schlagen. Eine Übermannschaft ist es nicht. Und was ich so von denen gesehen habe, so leid es mir tut, die werden Frank Schmidt nicht entlassen. Aber sie müssten nicht, um die Klasse zu halten.
Nee, glaube ich nicht.
Ich glaube, sie
brauchen die müssten ihren kompletten Spielstil ändern, und ich glaube, das geht einfach nicht. Aber ich weiß nicht, ob ein neuer Trainer, wenn du alle auf links drehst, dazu ist jemand. Aber das Einzige, was mir ein bisschen Sorgen macht, ist, wenn Union so ein bisschen als Favorit in den Spiel geht, was ja nicht so oft ist, dann tun sich halt immer richtig schwer. Nicht, weil wir dann das Spiel machen müssen, das ist aber einfach
Kopfsache.
Das war eben die letzten Jahre auch gegen Fürth. Oder vielleicht auch, glaube ich, das eine Jahr gegen Bochum. Da war Bochum auch nicht so gut in der Phase, und trotzdem haben sie uns in Grund und Boden gespielt. Ne? Aber gut, ich verabschiede mich für heute.
Ja,
ich noch viel Spaß bei den Frauen. Und dann
bis zum nächsten Mal.
Hören wir und sehen wir uns.
Wir bleiben dran.
Genau. Ja?
Ist nur Patrick, der geht.
Tschüss, Patrick. Komm gut nach Hause.
Ja, kommen wir zu unseren Frauen. Ich habe ja, wir haben ja das Pokalspiel auch noch nicht besprochen. Pokal aus gegen Jena.
Ja.
Da war ich richtig sauer.
Es war ein Grottenspiel. Wir haben ein echt schlechtes Spiel abgeliefert.
Mhm.
Wo ich dachte, woher kommt diese Nervosität? Woher kommt diese unbeteiligt wahnsinnig. Sie haben geackert, aber es hat nichts funktioniert. Woran liegt das? Meine, Jena ist eigentlich ein Gegner, der ihn liegen sollte aus dem Hinspiel. Man weiß, man kann den Gegner schlagen.
Ja.
Und dann kommt so eine Gurke zustande. Meine, Jena hatte nicht eine Chance, nicht eine wirklich gute Chance, die nicht vorher hätte geklärt werden können. Die wurde meistens dann auch entschärft.
Mhm.
Aber ja. Also ich habe es nicht verstanden.
Und dann diese Ecke, die dann, sag ich mal, wo die Jenenserin dann plötzlich frei stand und einfach mal ein Tor machen konnte. Und dann waren wir auch zu nervös und so weiter. Also dieses Spiel, wie gesagt, war noch bei mir. Ich war am Donnerstag bei der AG Inklusion und wahrscheinlich auch nicht zum letzten Mal, weil mir das ja sehr gut gefallen hat. Mehr dann später mal dazu irgendwann. Ja, denn am Freitagabend hatte ich dann nicht mehr so richtig große Lust zum Stadion zu fahren, weil ich sehr müde war durch die anstrengende Woche und ich dann auf Arbeit auch gerade mit meiner Baustelle, die da ist, viel zu tun habe, sodass ich einfach, sag mal, war um 14:30, 15 Uhr zu Hause, bin um 4 Uhr aufgestanden, habe gesagt, nee, das ist mir einfach zu kalt. Jetzt ins Stadion zu fahren, da hole ich mir garantiert weit weg, weil mein Immunsystem ja dann schon, sag ich mal, durch die lange Phase nicht schlafen angegriffen ist. Und ich glaube, es war auch sehr kalt, oder?
Es war schweinekalt, aber ich glaube, das Spiel hätte dir eingeheizt, glaube ich. Also das war schon, es war schon ein ordentliches Spielchen, es hat Spaß gemacht. Ja, okay, es ging, wir hätten es eigentlich gewinnen müssen, aber am Anfang, das ist ja das, was man in den Fernsehübertragungen nie sieht. Wir kennen ja nun unsere Bettina, die auf dem Rasen unsere Stadionsprecherin ist und die war am Freitag echt on fire, wobei ich...
Ja, viel gehört von ihr.
Ja, Bettina hört uns ja hier auch zu, ab und zu, meistens jedenfalls. Und ich glaube, Bettina, wenn du das jetzt hörst, es ist Zeit für das, worüber wir gesprochen haben. Also es wird Zeit. Du hast jetzt alles drauf. Du bist sicher, es war absolut geil, jetzt die nächste Stufe zünden und dann
aber ging das Spiel los. Wenn ich im Stadion gewesen wäre, hätte ich wahrscheinlich eine völlig andere Wahrnehmung gehabt von dem Spiel.
Ja.
Vor allen Dingen von der Schiedsrichterin. Ich fand die eigentlich ganz gut.
Ja, hab ich anders gesehen, aber gut, das war ja dann die Bestätigung, hat sie mir dann ja gegeben. Klares Handspiel oder das sah alles im laufenden Spielbetrieb nicht so aus, wie es vielleicht im Fernsehen rüberkommt.
Ja, also grundsätzlich erstmal freut mich das, dass ich ja jede Szene nicht mehr nochmal fünfmal sehen muss, weil sie ist dann Geschichte,
ja.
Weil einfach nicht mehr entschieden wurde. Ein bisschen Schreck haben wir gehabt, als Antonia Halberkamps an der Außenlinie verletzt rumlag. Habt ihr das mitgekriegt?
Ja,
16. rum.
Na, warte mal ganz kurz noch vorher. Der HSV ist ja ein bekannter Traditionsverein, kennen wir ja nun mal. Aber so viele Spiele hat es mit dem HSV noch gar nicht gegeben. Also ich glaube, wir haben dreimal gegen die gespielt, inklusive dem jetzigen Spiel, glaube ich. Einmal 2-2 in der Hinrunde und dann nochmal 2-1
da?
Beim Rückspiel. Und jetzt eben dieses Spiel. Wobei,
und wir haben schon mal im Pokal irgendwann gegeneinander gespielt.
Das ist aber lange her.
Das kann schon eine Weile her sein.
Genau, und als das Spiel losging, merkte man, dass unsere Damen on fire sind, denn der Anstoß musste wiederholt werden, weil sie schon zu schnell waren. Sie
haben
Anstoß gehabt und waren da etwas zu zügig in der gegnerischen Hälfte und dann hat die gute Schiedsrichterin dann doch nochmal zurückgepfiffen.
Ja, Davina Lutz hieß die übrigens. So, und dann war sehr viel unkoordiniertes, was da schon auch im Pokal zu sehen war, auch diesmal wieder zu sehen, also dieses Überhastete, nicht direkte Spiel, nicht mal überlegen, wie können wir jetzt das Spiel aufziehen, sondern wir müssen schnell machen. Und da habe ich mir zum Beispiel beschrieben, die schönste Szene war eigentlich, als Aileen Campbell nach der Halberkampfsvorlage knapp drüber zog. Das war mal ein Musterbeispiel dafür, wie man was vernünftig ausspielt, aber alles andere, was Campbell und Heidauer da abgezogen haben, war immer überstürzt irgendwie.
Richtig, ja, vom Gefühl her war das ähnlich, so wie sie sich gegen Jena präsentiert haben, aber ich fand, der Einsatz war ein anderer. Der Einsatz gegen Jena stimmt. War so,
nein, da war keiner.
War keiner und wir kommen dann auch immer zu spät. Hier war der Einsatzpunkt genau. Man hat sich echt einen Fight geliefert. Beide Seiten, muss man dazu sagen. Also die Hamburger waren auch nicht ohne. Vor allen Dingen dieses Abräumen von Antonia Halberkamps da,
ja,
war schon, wo man sagen könnte, könnte man auch mal eine Karte zeigen. Aber ging ja nur mit dem Eckstoß weiter.
Ja, und aber übrigens diese Szene, wo Aileen da über Tor schießt, da war sie vorher abseits. Ich weiß nicht, ob im Stadion die Fahne nochmal hochgegangen ist. Nee. Das wäre dann sozusagen für uns eine Szene gewesen, wo ich gesagt hätte, kick an. Da hätten wir dann Glück gehabt. In der 31. hat Heiseler schön, Lisa, schön aufs Tor abgezogen. Und die wahrscheinlich beste Spielerin, die Heidner, im Tor von HSV.
Definitiv.
Flog auch schön und hat den Ball noch aus dem langen Eck rausgeholt.
Definitiv. Also wenn man mal drüber nachdenkt, am Ende dann, ob es eine Spielerin des Spiels gibt, muss man echt sagen, der im Tor, der hat, die hat dem der Mannschaft oder dem Team schon den Arsch gerettet. Also ohne die wären die mit 3-4-0, 3-4-1, sowas in die Richtung eingegangen.
Denn in der 37. schießt Dina ins Außennetz, kurze Ecke.
Vorher noch, 34. Da taucht Campbell plötzlich vor Heidner auf. Ach, und ganz alleine,
ja,
ohne Gegnerdruck und vertändelt das
Ball. Und bleibt mit dem Ball genau vor dem Torwart so stehen und spielt dann nochmal zu so viel weiter. So eine Szene meine ich übrigens.
Ja.
Also viel zu hastig, viel zu viel wollen, ohne dass es notwendig ist. Also man kann auch cleverer spielen, glaube ich. Aber wie gesagt, vielleicht ist es jetzt auch gerade ein bisschen verheerend, weil ich noch vom Pokal aus ziemlich angefressen war. Der Freistoß von Judith Steinert in der 39. War klasse.
Ja.
Muss ich mal sagen, der war schön scharf, schön präzise, hat nicht viel gefehlt.
Ja, und auch da zeigt sich wieder, Campbell zieht ja dann ab und dass die Heidner, die hechtet praktisch wieder in die Ecke und fischt das Ding. Ich hab ihn schon drin gesehen, ich hab schon angesetzt zu jubeln. Nee, und da flog die doch noch in die richtige Ecke.
Und dann kommen wir in der 44. Minute zu der Szene, die euch wahrscheinlich im Stadion so richtig jeden Glauben am Schiedsrichter genommen hat. Ich habe mir aufgeschrieben, wenn man sich das beim VAR angeguckt hätte, in ganz langsam, würde es wahrscheinlich Elfmeter geben. Wenn man die Szene für sich betrachtet, also in normaler Geschwindigkeit, ich habe am Fernseher gleich gesagt, nee. Da ist sie wohl über sich selbst gefallen irgendwie. Also sie wird am Fuß berührt. Ist das ursächlich für das Fallen? Nein. Ist der Ball schon weg? Ja. Also ich hätte auch keinen Elfmeter gegeben in der Szene. Und danach konnten nicht alle Unioner an sich halten, wie ich denn gehört habe.
Aileen nicht.
Nee, das meinte ich nicht. Na,
die konnte aber auch nicht an sich halten.
Ja, das ist ja okay. Du darfst durchaus deinen Unmut äußern und Schieberrufe finde ich auch okay.
Hat Frau Lutz aber nicht so gesehen.
Ja.
Hat ihr Gelb gegeben.
Ja, da darfst du auch machen. Ich meinte jetzt, die wurde das weibliche Geschlechtsteil in den Vordergrund gesetzt wurde. Das finde ich unter aller Sau. Macht man nicht.
Nö.
Unter aller Eber. Wir wollen ja nicht verweiblichen. Dann zweite Halbzeit, Sophie Weider war wieder in der 53. an der Heidner gescheitert. Dann 20-Meter-Schuss vom HSV, vielleicht die beste oder die gefährlichste Szene vom HSV überhaupt in dem Spiel.
Die einzige, ja.
Ja, also ich habe mir geschrieben, erste gefährliche Szene, aber in der ersten Halbzeit, vierte Minute, war auch irgendwie eine Szene, wo der HSV mal wo so ein Ping-Pong, würde ich sagen, im Strafraum und da war aber unsere Torfrau, wartet?
Böhi.
Ja, war also gut, hat sie gleich festgehalten, das Ding. Also deswegen nicht die erste, aber einer der gefährlichsten Szenen für den HSV. Dann kommen wir zum 1-0. Eigentlich ist der Ball auch schon weg.
Ja.
Aileen schießt die Torwartfrau an, die lenkt, aber so viel weiter, aber steht genau da, wo sie stehen muss und kann dann einschieben und dann steht es endlich 1-0. Dann habt ihr in der 71. Wahrscheinlich wieder Elfmeter gefordert und vielleicht ja. Mit mehr Recht als beim ersten Fast-Elfmeter, wo Sophie Weidauer aus dem Strafraum rausläuft und am Fuß getroffen wird. Aber auch da weiß ich nicht. Das war eigentlich nichts.
Das war ziemlich weit weg. War ja auf der anderen Seite. Ich habe es nicht genau sehen können. Also gut, von der Position ist sowieso nicht, wo wir stehen. Aber ich glaube, das, wo als Heisi gefoult wurde, vermeintlich gefoult wurde, war für uns die klarere Situation. Dachte ich. War sie natürlich nicht, aber...
Ja, wie gesagt, es ist okay. Also kann man kann es in alle Richtungen geben, und wenn die Schiedsrichterin da einen Elfmeter gegeben hätte, hätte sich der HSV auch nicht beschweren können. Also es war schon nicht nichts.
Ja.
Aber es wäre auch, also die Wahrscheinlichkeit, dass aus dieser Szene, und das ist ja meine Regel dabei immer, also meine Betrachtungsregel ist ja, wäre Lisa noch an den Ball gekommen, also wurde ihr ein Torschuss verhindert, und es wurde eigentlich nicht. Und dass es Zweikämpfe auch im Strafraum gibt, wie auch überall woanders auf dem Spielfeld, ist völlig normal. Und dass es dabei auch Berührungen mit den Füßen gibt, ist auch völlig normal. Und bei jeder Berührung, wir sind ja nicht im Basketball, gleich faul zu pfeifen, und das wäre im Strafraum natürlich dann Strafstoß, halte ich für übertrieben. Und weil das eben im Mittelkreis nicht als Foul gegeben wird, würde ich es im Strafraum dann auch nicht als Foul geben. Das ist so mein Maßstab, den ich habe. Und so möchte ich eigentlich auch das Schiedsrichter da rangehen.
Ja, genau.
Also das meinte ich auch vorhin bei den Männern mit den kurzen Festhalten. Mhm. Wenn das mal kurz festgehalten wird, ja, daran muss man sich gewöhnen. Das ist einfach so.
Ja, aber nicht, wenn dieses kurze Festhalten zum Nachteil des
Spielers. Wenn es ein Nachteil ist, ja, genau, aber du wirst immer einen Nachteil haben, wenn du mal kurz gezogen wirst, weil du den Antritt nicht so hast. Mhm. Aber wenn du jegliche Berührung, die man pfeifen könnte, pfeifen würdest, würdest du kein Fußballspiel mehr haben, sondern würdest von Freistoß zu Freistoß dich schlängeln. Und das wäre dann auch nicht gut und nicht im Sinne des Fußballs.
Genau, und auch das war nun die gesamte Situation, so, also ab der 60. 69. kriegt übrigens Dina nochmal wegen Ball wegschlagen.
Karte.
Quatsch, ey. Muss man nicht machen. Das war die Zeit, wo wir eine 1000-prozentige nach der nächsten hatten. Ja,
genau.
In der 77. hatten wir ja schon, wo die Heidner wieder abtaucht und das Ding wieder rausfischt. Hm. Und in der 80.
Da hat sich Eileen komplett daneben. Also, ich weiß nicht, warum die kurze Ecke. Warum?
Ich auch nicht.
Die war zu.
Ja.
Ja, da schießt du in die lange Ecke, da war alles frei.
Ja.
Wahrscheinlich wird sie gedacht haben, die Heidner wird sich wahrscheinlich auf die lange Ecke fokussieren, und ich schiebe ihm mal eine kurze Ecke ein. Aber das 2-0 sein müssen.
Ja, definitiv. Ich glaube, Eileen, wenn die sich das jetzt im Nachhinein vielleicht nochmal anguckt, wird sich natürlich selber ärgern über die Chancen, die sie hat liegen lassen. Das waren bei ihr schon 2, 3, wo ich sage, die müssen drinne sein. Und dann meinte ich noch, wenn sich das nicht nochmal rächt, nicht einen davon untergebracht zu haben. Und dann war es ja soweit in der 80.
Ja, und 85. Ganz klarer Elfmeter. Wirklich so klar wie kaum ein Elfmeter überhaupt. Eileen Campbell, diesmal die Unglückliche, die den Arm hochreißt und genau angeschossen wird. Und der Ball wäre wahrscheinlich in Richtung Tor zumindest gegangen. Ich glaube sogar, er wäre ins Tor gegangen. Der Schuss war sehr scharf. Böhi hat nicht viel gesehen in dem Moment. Das Ding muss man vorher klären. Das darf ja auch nicht dazu kommen, dass die HSV-Spielerin da überhaupt zu dem Schuss kommt. Ich glaube, da war Lisa nicht ganz unschuldig dran. Aber wie gesagt, das war, als ich das gesehen habe, habe ich gedacht, gut, okay, da brauchst du nicht diskutieren. Das gibt Elfmeter. Und natürlich, dass ihr, nachdem 2 Elfmeter für euch ja nicht gegeben wurde, dass da Unmut im Stadion ist, habe ich komplett verstanden. Und war ich auch nicht... finde ich auch nicht schlimm, wenn man das so gesehen hat, aber ich habe natürlich das Spiel anders gesehen, ich habe es dir auch immer geschrieben.
Ja, ja.
Ja, damit du auch so ein bisschen vielleicht erzählen kannst, du, Grobi sieht es anders. Und dann steht es 1-1.
Ja, ich habe immer noch gedacht, wir haben eine Nationaltorhüterin im Tor. Sie könnte ja auch mal die richtige Ecke erwischen.
Ja, okay, aber ein Elfmeter ist eben ein Elfmeter und deswegen heißt der auch Elfmeter.
Aber schmeichelhaft für den HSV, also muss man einfach mal sagen. Also ich glaube, unsere Mädels haben sich tierisch geärgert, hast du auch gesehen danach, sie haben sich enttäuscht hingeschmissen.
Ja, ich habe im Internet gelesen, ich will jetzt nicht sagen, auf welcher Plattform, Da hat einer geschrieben, Schuld ist nur die Schiedsrichterin und wir sind dann halt gefragt, in welcher Position. Also wenn du so an die 1700% dir nicht nutzt und das Spiel nicht vorher auf 2 oder 3-0 stellst, dann wirst du höchstwahrscheinlich natürlich der einen Szene, wo du dann einen Fehler machst und ein Tor bekommst, nachheulen und wirst sagen, oh, wie ungerecht. Aber faktisch ist, dass wir das Spiel verloren haben oder unentschieden gespielt haben. Wir haben es in der Hand gehabt, wir hätten von Anfang an mehr draus machen können. Und das hat auch Aileen Pöse dann nach dem Spiel gesagt, dass wir einfach zu wenig Tore schießen. Sie ist zufrieden, dass wir vorm HSV mit dem gleichen Abstand bleiben. Da sind ja drei Mannschaften unter uns. Und insofern war der Punktgewinn gegen den HSV vielleicht nicht das Schlechteste, besser als das Ding zu verlieren. Uns fehlen ja immerhin 12 Spielerinnen.
Wobei nicht eine B-Mannschaft auf dem Feld stand, da muss man auch dazu sagen. Mittlerweile waren auch wirklich Stammspielerinnen auf dem Feld.
Ich muss aber, die Frage muss aber auch erlaubt sein, warum es ausgerechnet bei uns so viele verletzte Spielerinnen gibt. Ich sag mal, die von Wolfsburg und von Bayern und Frankfurt spielen unter der Woche auch noch Europapokal. Und viele auch in ihren Nationalmannschaften. Und die haben alle nicht so eine große Verletzungsliste. Haben wir irgendwas anderes? Ist bei uns irgendwas? Also da sollte man mal hinterfragen, warum das so ist. Ich habe aber auch keine Antwort. Ich kann auch nicht sagen, dass es an uns liegt oder dass es am Trainerteam liegt. Nee. Aber wir haben die Co-Trainerin von Wolfsburg.
Genau.
Wir haben eine Fitnesstrainerin. Also irgendwo muss man mal ansetzen, dass man vielleicht sagt, wir dürfen uns nicht so oft verletzen.
Vermutung liegt ja nahe, dass es irgendwie an der Trainingssteuerung liegt. Heute kam ja auch die Meldung, dass Sophie Weidauer nicht am DFB-Kader am Lehrgang teilnimmt. Muskuläre Sachen, wobei ich sage, das könnte durchaus damit zu tun haben, dass Union gesagt hat, nee, wir Belastungssteuerung.
Das ist U23, ne?
Ja, U23. Mhm. Lieber nicht. Lieber ein bisschen runterkommen und dann am Wochenende wieder zur Verfügung stehen.
Ja, schlecht ist natürlich, weil die Gerücht ja rumgeht, dass wenn du mal, oder irgendeine Spielerin hat das erzählt, wenn du mal nicht bei einem DFB-Lehrgang bist.
Nina Lange.
Genau. Dann bist du ganz schnell ausgebotet.
Kann durchaus sein.
Aber in der jetzigen Situation muss man da natürlich fürs Team denken und wir brauchen Sophie Weidauer als fitte Spielerin und nicht, dass sie jetzt noch ein Spiel in der U23 macht.
Und dann vielleicht sich noch verletzt. Und
nee, nicht verletzt, aber jede Belastung ist natürlich eine Belastung mehr und macht dich ja nicht fitter. Also ist ja kein Training. Spiel ist immer gefährlich irgendwo und macht natürlich auch was mit den Muskeln. Aber du musst nicht verletzt wiederkommen, aber du kannst eben dann auch körperlich angeschlagen sein, einfach nur, weil du eben nicht mehr im 100% alle Kräfte hast.
Ja, nee, das ist insofern nachvollziehbar und ich gehe mal davon aus, dass das da auch eine Absprache mit dem DFB gab, dass das jetzt nicht zum Nachteil von Sophie Weidauer reicht. Will ich hoffen zumindest.
Ja, also sie ist noch jung, insofern.
Ja.
Das wird sicherlich noch passieren. Und wer weiß, vielleicht ist ja der Denkanstoß, den jetzt der DFB bekommen hat, durch Niederlange, vielleicht ja auch so, dass sie ähnlich wie bei den Schiedsrichtern, was wir vorhin diskutiert haben, dass sie jetzt den Audit nicht machen. Um zu zeigen, stimmt ja gar nicht.
Ja, ja.
Weißt du? Das kann man, das weiß man nicht.
Aber wenn wir jetzt mal die Tabelle sehen, ich glaube, wir sind auf dem 11. glaube ich. Haben wir uns mehr vor, haben wir mehr erwartet, einen deutlicheren Abstand?
Ich ja. Also ich war vom vielleicht auch ein bisschen geblendet von der Vorbereitung gegen Real Madrid und gegen Wolfsburg beispielsweise. Die Spiele waren auf deutlich anderem Niveau. Wir haben einfach viel zielstrebiger, vielleicht auch, weil es noch um nichts ging, viel zielstrebiger zum Tor gespielt. Wir haben viel mehr versucht, Chancen auszunutzen, als wir es jetzt machen. Also ich bin Tatsache, habe ich mehr erwartet und das werden die Hörer hier auch bestätigen können. Ich bin jetzt so relativ geerdet und sage mir, obwohl jetzt Essen gewonnen hat gegen Leverkusen, das darf nach unten nicht zu viel anbrennen und wir müssten auch bitte und die Rückspiele zumindest zu Hause gegen Jena mit einem Sieg abschließen und wir sollten nicht mehr so viele viele Fehler machen und sollten doch mal mit einem Unentschieden irgendwo in der Fremde zufrieden sein. Wir haben jetzt noch Frankfurt. Das wird noch relativ anstrengend, weil das ist eine Spitzenmannschaft und dann, sag ich mal, alle anderen Mannschaften sind dann in der Rückrunde.
Nürnberg haben wir noch.
Nürnberg, ja, gut, aber Nürnberg ist schon erste Spielrückrunde. Ja. Da fährst du auch hin, ne?
Ja,
Nürnberg?
Genau.
Da bin ich noch weiter im Süden als du.
Österreich?
Noch weiter.
Italien?
Noch weiter.
Griechenland?
Nee, noch viel weiter.
Zypern?
Nee, andere Richtung. Also Süden, aber mehr Atlantik. Ist auch egal. Ich bin über Weihnachten nicht da. Und ja, diese Spiele, da müssen Punkte geholt werden, auch mal dreckig, auch mal ohne, dass man unbedingt, also wenn man ein Tor geschossen hat, dann einfach auch mal sagen, wir machen das wie die Männer und machen mal Block und halten das hier mal und versuchen mal das über die Zeit zu schaukeln, weil das wäre gegen den HSV auch möglich gewesen beispielsweise. Ich glaube nicht, dass dem HSV so viel eingefallen wäre, weil auch die können nicht das Spiel so machen. Und wenn wir einfach gesagt hätten, okay, wir bleiben jetzt, wir greifen die jetzt nicht in der eigenen Hälfte, in ihrer eigenen Hälfte an, sondern wir machen jetzt hier im Beton, hätten wir das Ding wahrscheinlich 1-0 gewonnen. Einfach. Und das muss in die Köpfe rein, dass man am Ende die Punkte zählt und nicht, wie oft man aufs Tor geschossen hat.
Das stimmt, wobei ich sagen muss, und man merkt in solchen Spielen, wie sehr wir abhängig sind von unseren schnellen Außenfrauen. Mhm. Also Naika Reisner, die ja noch verletzt ist.
Ja, das stimmt.
Und die ja im Prinzip dafür sorgt, dass die Flanken auch ankommen.
Muss man mal klauen.
Ja, mach mal. Also da merkst du schon, dass wir ersatztechnisch auf dem Zahnfleisch krauchen und dass diese Winterpause so schnell wie möglich kommen muss. Wie gesagt, aber Nürnberg ist ja schon das erste Rückrundenspiel und danach ist ja erst die Winterpause.
Ja, aber ich sag mal, gegen Leverkusen zum Beispiel, dann wirst du die Fehler nicht machen, hoffentlich, die wir in der Hinrunde gemacht haben. Also ich erinnere an die frühen Gegentore, dann, wo du dann ein ganzes Spiel im Prinzip hinterherläufst, sondern du musst eher die Mannschaft sein, die sagt, na macht ihr mal. Mhm. Ja, wir gucken mal, was euch so einfällt und dann werden wir mal sehen. Und wenn wir dann schnelle Spielerinnen haben, dann kann man immer noch machen und diese, man nennt es irgendwie Erwachsenspielen wahrscheinlich.
Ja, ich gehe auch davon aus, dass wir in der Winterpause nachlegen werden.
Ja, das muss wahrscheinlich auch in die Breite investiert werden, das stimmt, aber grundsätzlich kannst du immer nur 11 Spielerinnen spielen lassen, also maximal 16. Mhm. Und wenn du zu breit wirst und alle gesund sind, dann erzeugt das auch nicht gerade Teamgeist, also wenn du dann keine Rolle spielst. Aber wie gesagt, ja, grundsätzlich muss sich das taktische Verhalten ändern, glaube ich. Das ist ganz wichtig. Und um auf die Eingangsfrage zurückzukommen, ich habe echt gedacht, dass wir, weil wir 2 Jahre lang ja den Fußball dominiert haben, dass wir dass wir auch sehr schnell lernen in der ersten Liga. Haben wir nicht. Erste Liga ist doch was anderes. Es ist doch noch zu viele Fehler. Ich bin aber immer noch sehr stolz darauf, dass unsere Spielerinnen da auf einem Platz liegen, der nicht Abstiegsplatz heißt, dass sie auch gezeigt haben, dass sie es eigentlich können und bin zuversichtlich, dass in der Rückrunde die nötigen Punkte geholt werden, aber mit meinem eigentlichen Ziel, knapp an Europa zu scheitern oder vielleicht zu einer Europarin zu rutschen, da bin ich nicht mehr der Meinung, das wird nicht passieren und eine ruhige Saison wünsche ich mir nicht nur bei den Männern, sondern auch bei den Frauen, insofern wäre das schon ein Süd.
Also mit aller Gewalt Klassenerhalt. Wobei ich sagen muss, wenn wir diese Verletzungsmisere nicht hätten, gut, hätte Fahrradkette, aber ich glaube, dass viele Spiele dann nicht so ausgegangen wären, wie sie ausgegangen sind. Und wenn ich sehe, wir haben ja noch eine spätberufene, also die, ich weiß nicht, wie wird es auch
gemacht.
Georgia war, die wurde ja eingewechselt. Ja,
schöne Übersicht.
Die hat toll gespielt, die hat auch Sachen verhindert, also was ist ja nun mal als Verteidigerin. Und wenn die wirklich noch richtig ankommt, ist die eine wunderbare Verstärkung. Also ich war von ihr begeistert. Insofern gehe ich auch davon aus, dass im Winter nochmal nachgelegt wird. Wir müssen ja reagieren. Weil mit dem Personal, wir hatten ja, glaube ich, bei dem Spiel dann nur noch 4 oder 5 Auswechselspielerinnen.
Wir wechseln auch wenig momentan. Also ich glaube, ich kann mich nur an 2 Wechsel erinnern. Ich weiß es aber jetzt nicht ganz genau. Aber ja, natürlich ist Aileen Pöse nicht gerade in der Situation, in der sie eigentlich sein möchte. Also man nimmt lieber aus den Vollen. Aber wie gesagt, ich glaube, ein paar Schritte oder ein, zwei Schritte zurückzugehen und zu sagen, wir sind hier noch nicht die, die wir 2 Jahre lang waren, sondern wir sind hier die Lernenden. Mhm. Wir gucken jetzt mal, was ihr macht, zeigt uns mal, was ihr macht und dann gucken wir mal, was wir dagegen halten können. Und eben einfach auch mal mit einem Punkt zufrieden zu sein. Also nicht gegen den HSV, da waren sie nicht, logischerweise, wenn du so lange führst und in der 85. den Ausgleich kriegst, nicht. Aber wenn du, gegen Leverkusen, gegen Hoffenheim spielen wir noch, gegen Hoffenheim zum Beispiel, sag mal, das steht 1-1, dann musst du ab der 60. Minute einfach auch mal sagen, na, vielleicht halten wir das. Mhm. Ja, und wenn nicht, können wir immer noch mal versuchen, dann aufzudrehen. Aber wie viele Spiele haben wir im Prinzip einen Punktverlust gehabt, weil wir nachdem wir geführt haben, weiter nach vorne gespielt haben?
Mhm. Ja? Definitiv. Und als das Spiel vorbei war, standen die Mädels ja bei uns an der Mittellinie. Hm. Du hast echt gemerkt, die sind geknickt. Hm. Wo ich sage, in dem Fall, die haben ihr Herz auf dem Feld gelassen. Die haben geackert, die haben gekämpft. In dem Fall muss man sich überhaupt keine Vorwürfe machen. Vielleicht schon vertane Chancen. Hm. Alles andere, sie haben die Tugenden gezeigt, die wir als Fans ja auch von den Spielern und von den Spielerinnen auch verlangen. Einsatz, kämpfen, der Rasen muss brennen. Und das haben sie gezeigt. Also insofern kann ich ja nur, sollte eine Spielerin zuhören oder Bettina, falls du es hörst, sag dir Mädels bitte, da weitermachen, nicht aufgeben, Kopf oben lassen, Brust raus und in das nächste Spiel reingehen und versuchen, so weiterzumachen.
Apropos, falls du zuhörst, noch einen schönen Gruß an Vivian. Heute ist der letzte Tag, wo sie 33 ist.
Oh ja, so ein junges Ding, Manometer.
Ja. Ja. Alles andere darf man ja noch nicht.
Nee, alles andere sollte dann morgen kommen.
Genau.
Denk dran.
Und, ja. Und damit würde ich eigentlich auch...
Na, ich hätte noch ein, zwei Punkte. Dann
mach mal.
Einerseits möchte ich Inga nochmal danken für den wunderbaren Artikel über Nüchtern betrachtet.
Mhm. Jockel. Nüchtern betrachtet.
Unser Selbsthilfegruppe. Genau. Inga hat ein langes Gespräch mit Jockel gehabt. Mhm. Und einen sehr berührenden Artikel geschrieben. Mhm. Wenn man den liest, treibt es einem die Tränen ins Auge. Ich habe jetzt von einigen gehört, ja, es ist ein T-Plus-Artikel, muss dafür bezahlen. Muss ich sagen, ja, das ist so. Journalismus kostet Geld.
Das, was ich gehört habe, von Jockel persönlich, ich habe ihn ja getroffen, nachdem er das gemacht hatte. Und er hat mir erzählt, es hat sich jemand gemeldet.
Genau, einer. Ich glaube, mittlerweile sogar noch ein weiterer. Aber ja,
und da hat er gesagt, schon alleine dafür hat sich das gelohnt.
Genau, wir müssen den Hörern erklären, was Jockel meint. Also Jockel meint, wenn man eine Seele retten kann, hat sich alles gelohnt, hat sich der gesamte Einsatz schon gelohnt. Genau. Und mindestens eine Seele hat sich gemeldet und hat gesagt, das Angebot nehme ich an, ich komme dahin. Also insofern hat...
Und irgendjemand hat bei eurem Abo-Service angerufen... Und hat darauf hingewiesen, dass es so einen Artikel zuletzt vor 5 Jahren gab und da weit davor und dass so ein Journalismus heutzutage gar nicht mehr möglich ist, dachte er. Und er hat dem Tagesspiegel dazu gratuliert, solche Artikel zu schreiben. Und die Frau von der Leserredaktion hat dann zudem gesagt, wohl, normalerweise hört sie immer nur Kritik, aber sowas Schönes hat sie schon lange nicht mehr gehört und ich hoffe, dass es ein bisschen geholfen hat.
Ja, ich kann nicht nur sagen, also lest euch den Artikel durch. Ja, auch ist übrigens für einen Monat kostenfrei, man kann es auch kündigen danach wieder, jederzeit. Aber Journalismus kostet Geld, demzufolge auch solche Artikel, die sonst nicht möglich wären, wenn sich jemand drum kümmert. Aber dafür danke, Inga, es ist ein wundervoller, wunderschöner Artikel geworden und wir haben mindestens eine Seele gerettet und das war es wert.
Jo.
Genau. Und dann noch eine Danksagung, muss ich loswerden. Wir beide kennen ihn, Peter. Wir hatten vor 2 Sendungen, glaube ich, da saß Vivian noch mit hier, da haben wir überlegt, ja, dieses neue Ultralied, was da gesungen wird. Hat er uns vorgesungen. Und dann gab es einen Tag später, Peter hört uns immer gleich früh auf seiner ersten Tour, so immer früh um 5 schon, wenn es veröffentlicht wird, und hat uns eine Sprachnachricht geschickt und hat uns das Lied vorgesungen. Peter, das war grandios.
Ja, das stimmt, das war, ist sehr lustig gewesen. Wir haben kurz überlegt, ob wir das einspielen, aber wahrscheinlich möchtest du das selber nicht. Peter hat bei der Bach-Party wurde sein Auto ein bisschen in Mitleidenschaft, also bei der Wuhle-Säuberung, ja. Er muss jetzt gerade mit Fahrrad fahren, insofern weiß ich nicht, ob er uns gleich hört. Mhm. Ich hoffe, das Auto ist wieder ganz.
Ja.
Das hat er mir am Donnerstag erzählt.
Was dazu sagen, wir beide sind in der FUMA, also du, Jan Grobi und ich, und in der AG Soziales und Peter auch. Und Peter ist einer von denen, gehört zum Fanclub Köpenicker Bären und ist bei den Oldies aktiv und ist für jeden Einsatz zu haben und macht das auch immer ohne Murren und ist dabei mit seinem Auto und fährt und macht und tut. Also insofern, Peter, danke für den gesamten Einsatz und für dein Lied.
Und in der AG Inklusion ist er auch.
Peter ist überall da, wo Ehrenamt gefragt ist. Also insofern, danke dafür, Peter. Leider, am Donnerstag ist ja FUMA-Sitzung. Ich bin leider nicht dabei.
Ich auch.
Ich bin auf den Spuren von Jolle Pukki. Muss Dienstreise nach Finnland. Guck mal, weil ist ja, wir erzählen unseren Kindern immer, ja, der Weihnachtsmann. Hm. Rot-Weiß, nee. Der Weihnachtsmann kommt eigentlich aus Lappland. Heißt dort Jolle Pukki. Mhm. Und da bin ich am Donnerstag in Finnland. Aber insofern wirst du uns ja da gut vertreten und Peter nochmal danken.
Bist du dann beim nächsten Spiel wieder zurück gegen Heidenheim?
Nee, ich bin am Samstag nicht da.
Okay, dann müssen wir ohne dich Union nach vorne.
Ja, definitiv. Aber ich bin auch nicht lange weg. Ich bin auf fremdem Territorium, bin aber sofort wieder da.
Alles klar. Na dann, habt eine schöne Woche.
Genau. Genießt die Vorweihnachtszeit, wenn wir uns wieder hören, ist schon der erste Advent vorbei.
Ja.
Macht eine Kerze an, gönnt euch ein Stück Ruhe.
Jetzt ist Heidenheim, dann ist Wolfsburg und dann ist Köln noch, ne?
Genau.
Oder kommt noch was dazwischen?
Ne.
Ja.
Glaube ich. Also wenn wir irgendwas falsch gesagt haben, schreibt es uns in die Kommentare. Wir sind jetzt übrigens auch auf Insta.
Ja, richtig, wir sind auf Insta.
Also sucht nach uns, kommentiert uns, wie ihr wollt.
Alles klar. Tschüss.
Tschüss.
Achten Sie bitte beim Aussteigen auf Ihre Trittsicherheit und den Straßenverkehr.